Es geht um Jesus. Der Predigtext für heute steht im 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 10, dann lasse ich ein paar aus und dann nochmal der Vers 15, falls es jemand mitlesen möchte. 2. Korinther 9, 6 bis 10 und dann 15. Das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift, er verteilt Spenden unter den Armen, seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Und dann 15, Dank sei Gott für seine Gabe, die so unbegreiflich groß ist. Das ist doch ein schöner Erntedanktext. Ein Text über Säen und Ernten, darüber, dass Gott versorgt. Gott wird uns versorgen, steht da. Stört vielleicht nur dieser kleine Teil, wo Paulus davon redet, dass auch wir geben sollen. Und dazu eine kleine, vielleicht nicht so ganz ernst gemeinte Anekdote. Ein Luxusliner ist auf Weltreise und wagt sich weit nach Norden hin, rammt plötzlich einen Eisberg, die Geschichte kennen wir ja, und beginnt zu sinken. Die Passagiere ahnen Schlimmes. Über Lautsprecher erfolgt die Durchsage, gibt es hier nicht einen Pfarrer oder einen Geistlichen? Sofort beim Kapitän melden. Nach einigen Zögern kommt schließlich einer, der Kapitän, die Lage ist sehr ernst. Bitte machen Sie doch was. Und was tut der Pfarrer? Er lässt eine Kollekte sammeln. Ist das nicht Kirche, ist das nicht Gemeinde, wie sie leibt und lebt, das Schiff, das sich Gemeinde nennt? Immer hat sie eine offene Hand, bettelt um Geld, wie eben auch, wirbt um Spenden, sammelt Kollekte, zieht Steuern ein. Das ist einfach lästig. Und ganz offensichtlich ist das nichts Neues heutzutage, das war schon von Anfang an so. Im 2. Korintherbrief gibt es zwei komplette Kapitel, die Kapitel 8 und 9, die sich nur um eine Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem drehen. Und daraus stammt ja auch unser Predigttext. Kirche und Geld, Gemeinde und Geld, Christen und Geld, ein leidiges Thema, bei dem mitunter sogar die Freundschaft aufhört. Und ganz ehrlich, das ist der Grund, weshalb ich nie Kassenprüfer machen möchte, weil ich dann wüsste, wer was gibt. Und ich weiß nicht, ob mich das unbeeinflusst lassen würde. Danke, Rainer, für deine Arbeit an dieser Stelle und dass du das so packen kannst. Aber mit dem Thema Geld und Geben muss man auf der anderen Seite ja auch irgendwie zurechtkommen. Das ist ja auch nichts, was wir ausklammern können. Denn eins ist klar, Gemeindeleben kostet Geld. Gehälter wollen bezahlt werden, Projekte müssen finanziert werden. Und dass Gebäude Geld kosten, hat unsere Gemeindeversammlung unlängst allzu deutlich aufgezeigt. Da kann man sich natürlich schon mal die Sorge machen, wie werden wir das alles finanzieren können? Und ganz offensichtlich gab es ja diese vorbildliche Urgemeinde in Jerusalem, wo sie alles geteilt haben, was in ihrem Besitz war, und die ist plötzlich in Geldnot gekommen. Hat da der treue, sorgende Gott versorgt? Der Gott, von dem Jesus sagt, er versorgt die Vögel unter dem Himmel, wie viel mehr seine geliebten Menschen? Und natürlich hat Gott nicht versagt. Er will seine Leute durch die Geschwister im Glauben versorgen. Und deshalb muss Paulus mahnen, ihr Leute in Korinth, sorgt für eure Geschwister in Jerusalem. Gebt ihnen von eurem Geld und, wie so oft im Neuen Testament, damit sind ja nicht nur die in Korinth gemeint, sondern auch wir heute Morgen. Gebt ihnen von ihrem Geld, von eurem Geld. Und deswegen heute Morgen das wichtige Thema Christen und Geld. Und schon sehe ich mich selbst in der Gefahr, euch und mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir haben zu geben von dem, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und das ist in der Regel bei uns hier in unseren Breiten recht reichlich, in diesem unserem Lande. Und in meinen Ohren klingt sofort die Aussage Jesu, ich war hungrig und ihr habt mich nicht versorgt und ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet und schon habe ich ein schlechtes Gewissen. Und wenn das so ist, dann kann ich natürlich hier von hier vorne in einer Predigt so richtig schön moralisieren. Aber, wie sagt Martin Luther, das sei ferne. Ich bin christlich sozialisiert aufgewachsen, bin sehr dankbar dafür und habe von Kindheit an, also von meinem heute ganz bescheiden lächerlich klingenden Taschengeld gelernt, den Zehnten zu geben. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, finde ich das für mich auch wichtig. Kinder sollten gute Gewohnheiten beigebracht werden. Und dennoch, es geht nicht um Gewohnheit in diesem Text, das mit dem Geld geben. Vielleicht sind die Dinge in der Bibel ja auch ein bisschen anders, als wir denken oder es praktizieren. Wagen wir also noch einmal einen Blick auf das, was Paulus hier eigentlich schreibt. So schlimm ist das nämlich gar nicht. Ich lese noch mal den Vers 7. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Er liebt natürlich auch die, die nicht fröhlich geben und die auch überhaupt nichts geben. Auch die liebt Gott. Aber darum geht es heute Morgen nicht. Und wenn ich also diesem Bibelvers eine Überschrift verpassen sollte, dann würde ich sagen, sieh es locker, das mit dem Geld. Also was sagt Paulus zum Geld? Um beim Wichtigsten anzufangen, er sagt, du musst überhaupt nichts geben. Tu da nichts aus Unlust oder Zwang, schreibt der Paulus. Also auch nicht aus diesem freiwilligen Zwang und keinesfalls mit widerwilligem Herzen, einem Herzen, das sich traurig dabei fühlt und dem das wehtut und dem das unangenehm ist. Regel Nummer 1, tut mir leid, Rainer, du musst nichts geben. Sei ganz frei, nichts zu geben. Denn Kollekten und Spenden sind absolut freiwillig. Und wenn du keine Lust dazu hast, dann lass es. Lass dich nicht drängen, sondern mach das, was dein Herz dir sagt. Du darfst in einer großen Freiheit und mit einem lächelnden Gesicht den heute nicht mehr vorhandenen Kollektenbeutel an dir vorbeigehen lassen oder das Kollektenkörbchen am Ausgang auch übersehen. Und was die anderen dabei denken, das darf dir völlig egal sein. Ja, eigentlich muss es dir sogar egal sein. Eigentlich. Warum eigentlich? Jesus sagt nämlich zu diesem Thema, wenn du etwas gibst, dann lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Gabe verborgen bleibt. Es geht also keinem was an, was du da tust oder nicht tust. Und wo du etwas gibst, muss das keiner sehen und wissen. Lass dich da nicht drängen, weder von vorne noch vom Nachbarn. Und man denke mal darüber nach, was so in vielen Kollekten auch drin ist. Da sind ein Haufen Cent- oder 5-Cent-Stücke drin. Und offen gestanden glaube ich nicht, dass die von den vielen armen Witwen stammen, die wir da in unseren Gemeinden haben, die ihren letzten Cent hergeben, wie es Jesus einmal erlebt und kommentiert hat. Ich denke eher, dass die da drin sind, weil irgendjemand seinem Pflichtgefühl nachgekommen ist. Man muss ja auch was da reintun. Man muss ja was geben und man traut sich nicht, nichts zu geben. Darum eigentlich. Auf der anderen Seite, vielleicht verwechseln Gott ja auch manche mit einem mürrischen Kellner, der einen bedient hat und dem man halt ein paar Cent Trinkgeld gibt. Schließlich macht Kleinvieh ja auch Mist. Das ist zwar richtig, aber ob das dann aus einem großen und freien Geist kommt oder eher aus einem kleinen, gebundenen Herzen, das lohnt sich zu überlegen und zu überprüfen. Aber nochmal, die erste Regel beim Geben, sieh's locker, sei ganz frei, tu nichts aus lästiger Pflicht. Oder weil dich jemand drängt oder weil du dich gedrängt fühlst. Es gibt auch diese Anrufe, es gibt jedes Jahr zu Weihnachten oder mindestens einen Monat vor Weihnachten Bettelbriefe, ihr kennt das vermutlich auch, von allen möglichen guten Einrichtungen, die es auch verdienen, dass man sie unterstützt. Aber da das, was wir tun, sollen wir aus dieser Freiheit heraus tun, sie ist locker und habe auch die Freiheit, nichts zu geben. Das lese ich aus diesen Aussagen von Paulus. Und ich bin nicht sicher, dass mir, ganz ehrlich gesagt, dass mir das so gut gefällt. Das fordert nämlich meinen Glauben heraus. Das fordert von mir, dass ich Gott wirklich vertraue, dass er uns versorgen wird. So ein kleines Gebot zum Geben wäre mir eigentlich lieber. Das würde mich mehr auf die sichere Seite bringen. Kann ich mich denn darauf verlassen, dass Gottes Geist mich und meine Geschwister genügend drängt, zu geben, zu spenden, damit wir das Nötige bezahlen können? Und wie geht's dem Rainer damit? Aber so redet Paulus nun mal, sie ist locker. Sie ist locker, das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, und ganz sicher auch, das Portemonnaie darf dir auch ruhig mal locker sitzen. Es ist gut, wenn du die Freiheit hast, viel zu geben, nicht weil dich jemand drängt, sondern weil du etwas Gutes siehst, an dem du dich gern beteiligen möchtest. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Satz. Wenn ich etwas Gutes sehe, an dem ich mich gern beteiligen möchte, dann bin ich auch bereit, von innen heraus gern und viel zu geben. Nicht, weil dich jemand drängt. Und so kann ich anderen zum Segen werden, denn dann tue ich das, was mein Herz mir sagt und kann so viel geben, wie mein Herz mir sagt. Ich kann es auch fromm ausdrücken, wie der Geist mich drängt zu tun. Geben kann tatsächlich glücklich machen, sogar glücklicher als nehmen. Ich meine, das ist nicht nur der berühmte Satz vom Boxer. Das stimmt einfach. Aber nur, wenn es in Freiheit geschieht. Und zwei Bedingungen sind dazu notwendig. Zwei Dinge muss man verstanden haben. Das erste, und das haben wir heute Morgen ja schon gehört, und das steht auch in unserem Text. Ich bin selber ganz reich beschenkt. Und ich lebe als ein Beschenkter und als ein Empfangender. Ich lese nochmal den Vers 8. Wo bin ich denn da? Ach so. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. Und so habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. Auf der einen Seite wissen wir, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Den Lebensunterhalt zu verdienen, das ist mühevoll. Aber auf der anderen Seite wissen wir genauso, es ist ein Geschenk. Das Wichtigste kann man sich nicht erarbeiten. Das ist immer noch ein Geschenk. Liebe ist ein Geschenk. Vertrauen ist ein Geschenk. Den Lebenssinn gefunden zu haben, ist ein Geschenk. Familie ist ein Geschenk, Gesundheit ist ein Geschenk und sogar eine Arbeitsstelle, die Mühe macht, ist ein Geschenk. Und alles natürlich, was mit Gott zusammenhängt, das ist ein Geschenk. Und bei Gott, das ist einfach so, gibt es alles nur geschenkt, bis hin zum ewigen Leben. Ein Christ ist also jemand, der sich beschenkt weiß und dankbar als ein Beschenkter lebt. Das ist etwas sehr Positives. Und unser Predigttext enthält übrigens einen der positivsten Verse, die ich in der Bibel überhaupt kenne. 5-mal steht da in einem Satz das Wort alles oder alle oder immer und 2-mal das Wort überfließen. Man kann es eigentlich ganz schwer verstehen oder auch ins Deutsche übersetzen. Da heißt es, ich lese es jetzt mal aus einer alten Übersetzung, Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch überfließt, sodass ihr selbst in allem, alle Zeit, alles auskommen, alle Genüge habt. Und noch reich seid, überfließt zu jedem oder allem guten Werk. Da ist doch was Tolles hinter, oder? Wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, sitzen wir ganz locker da. Da machen wir uns keine Gedanken mehr. So ist unser Gott. Da ist nie Mangel, sondern immer Überfluss, mehr als genug. Noch einmal, das fordert natürlich meinen Glauben heraus. Wie steht's da bei mir? Aber wer daraus lebt, der kann reichlich weitergeben und je mehr er gibt, desto mehr kommt nach, so steht's da. Raffe ich das? Begreife ich im Innersten, dass er mich versorgen wird, ohne meine Leistung, ohne meine Versicherung, ohne meine Altersvorsorge oder auch mit meiner Leistung oder mit meiner Versicherung oder mit meiner Altersvorsorge, je nach seinem Plan, nach seiner Vorsehung. So viel zum ersten Punkt, der wichtig ist, ich bin reich beschenkt. Und dann sind wir beim zweiten Punkt, bei dem, den wir wirklich verstehen müssen. Das ist dieses Prinzip von Saat und Ernte. Das ist ja dieses Erntedankthema. Keiner ist traurig, der einen Garten hat, wenn er Kartoffeln in die Erde steckt. Eigentlich müsste man sagen, ich gebe ja jetzt welche her. Aber wir wissen ja, das lohnt sich. Kartoffeln in die Erde stecken führt dazu, dass ich hinterher mehr ernten kann. Und die gibt man dann gerne weg, einfach so in die Erde. Weil ich weiß, ich bekomme ja alles vielfach zurück. Das Gesetz von Saat und Ernte gilt aber nicht nur für den Garten oder die Landwirtschaft, das gilt in ganz umfassender Weise. Ich bekomme meistens von den Leuten zurück das, was ich ihnen gebe. Ob das nun Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit ist oder Liebe oder Hass, meistens jedenfalls. Jesus sagt, gebt, dann wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn genau mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Und beim Prediger steht, lass dein Brot über das Wasser fahren, so wirst du es nach langer Zeit finden. Ein interessanter Satz. Ich denke, ich stelle mir gerade so die Container vor. Ich weiß jetzt nicht, ob es darum geht, dass wir auch irgendwann mal einen Container zurückbekommen. Das weiß ich nicht. Auch wenn es manchmal lange dauert, gilt aber, dass dieses Versprechen, Gott lässt sich nichts schenken. Er sagt sogar einmal, und das ist vermutlich der Lieblingsvers eines jeden Kassierers, fordert mich doch heraus, testet mich, bringt den Zehnten ganz in mein Vorratshaus und prüft mich hierin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und Segen herabschütten, die Fülle. Das kann man ausprobieren. Ich halte viel davon, ich habe wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, denn selbst in Zeiten, wo es nicht so üppig war mit dem Geld, da wirklich zur Verfügung zu stehen. Aber eben nicht als Zwang oder als Gesetz, sondern wenn, dann aus Vertrauen, aus Dankbarkeit und mit Freude. Und nochmal Freude daran, dass ich mich daran beteiligen kann, dass Gottes Liebe weitergegeben wird und Menschen geholfen wird an Körper, Seele und Geist. Es gab auch in der Bibel Dankopfer. Diese Dankopfer sind übrigens etwas, was über den biblischen Zehnten hinausgegangen ist, so ganz nebenbei nur. Aber da gilt erst recht, wenn, dann aus einem freien und fröhlichen Herzen. Und manche haben ja eine ausgesprochene Gabe des Gebens, auch das haben wir jetzt unlängst gelernt. Nochmal, keiner ist traurig, wenn er Samen sät oder Geld auf die Bank bringt, wo es Zinsen bringt. Es gibt eben auch so etwas wie eine himmlische Bank oder himmlische Zinsen. Und wer mit Gott verbunden ist, weiß, Gott versorgt mich so reichlich, dass ich abgeben kann. Und wenn ich gebe, werde ich umso mehr empfangen. Das betrifft übrigens nicht nur Geld. Sondern es geht darum, alles, was ich von Gott als Gabe bekommen habe, ist ja für mich eine Aufgabe. Das haben wir auch jetzt unlängst wiederholt, muss man ja einfach sagen. Es geht um Dienste im Auftrag Gottes, je nachdem, welche Aufgabe ich persönlich von ihm bekommen haben. Gaben sind Aufgaben. Gaben sind auch Geschenke, die bereichern, die zufrieden und froh machen, wenn ich sie einsetze. Wir können mit unserem Geld, mit unserer Kraft, unserer Zeit, unserem Können und Wissen so viel Gutes tun. Wichtig ist nochmal, dass wir das, was wir geben, von Herzen gerne geben. Dann nämlich werden wir selbst beschenkt sein. Das ist das geistliche Prinzip. Und wie gesagt, es geht nicht nur um den Lohn im Himmel. Das auch. Darum natürlich auch. Wir sollen Schätze sammeln im Himmel, steht ja auch mal irgendwann, irgendwo im Wort Gottes. Es geht vielmehr darum, reicher zu werden, auch im Hier und im Jetzt. Reicher, weil wir uns auch nicht vom Geld abhängig machen. Reicher, weil wir wertvolle Erfahrungen machen. Wer sich mit anderen vergleicht und ständig das Gefühl hat, mehr zu brauchen, um glücklich zu sein, der wird nie glücklich werden. Wir kennen alle diesen richtigen deutschen Satz, wer je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Volles Genüge haben wir in dem Moment, wo wir uns mit dem begnügen, was wir haben und darüber im Klaren sind, dass wir grundsätzlich alles unserem Herrn und Gott zu verdanken haben. Gesundheit, einen neuen Tag, Alles ist Gnade und unendlich wertvoll. Und am wertvollsten ist sicherlich die Erfahrung der Liebe Gottes. Wir sind so reich beschenkt. Dann gibt's natürlich auch Menschen mit einem Helfersyndrom. Und denen sage ich, man kann und muss nicht mit einer Spendengießkanne die ganze Welt retten. Man kann es einfach nicht. Man kann nicht jeden beglücken und jeden heilen und dabei selber austrocknen oder versauern. Das will Gott sicher nicht von uns. Aber es gibt, und das ist das Schöne, es gibt einzelne Pflanzen, die man ordentlich und sinnvoll wässern kann, wenn man möchte. Und dann ist man an ihrem Wachstum und an ihrer Frucht beteiligt. Und das dient zur Ehre Gottes und auch dir wieder zum Segen. Abschließend noch einmal für uns alle, habe die Freiheit, nichts zu geben. Habe die Freiheit, viel zu geben, dort, wo dein Herz brennt. Und was du tust, das tue bewusst aus einem freien Herzen in der Klarheit, die Gott dir in dieser Sache gegeben hat. Und mit der Freude, die mit einem echten Geben verbunden ist, so lebst du als ein Gesegneter und wirst anderen zum Segen. Und zum Abschluss nochmal Vers 15. Wir aber danken Gott für seine unaussprechliche große Gabe. Und das ist Jesus Christus, der Heiland meines Lebens. Amen.